Anton,
Bruckner.
Bruckner. Anton Bruckner.
Bruckner-Jahr 2024.
Herzlich willkommen zur letzten Episode des Podcasts Anton Bruckner Blickwinkel. Mein Name ist Adron Schandl. In dieser Episode möchte ich euch Künstlerinnen und Künstler vorstellen, die extra fürs Bruckner-Jahr Projekte entwickelt haben, die sozusagen Tourprojekte entwickelt haben, die Bruckner auf ganz unterschiedliche Weisen nach ganz Oberösterreich und darüber hinaus gebracht haben. Konkret sind das die Fotografin und Künstlerin Zoe Goldstein, gebürtige Ries. Sie hat die Fotoausstellung für Theresia entwickelt. Die Choreografin und Performance-Künstlerin Silke Grabinger, die mit Compositional Transfer Embodied I, Anton, Bruckners 9. Symphonie sozusagen sichtbar gemacht hat, mit Tanz sichtbar gemacht hat. Komponist und Kabarettist David Wagner, der mit Wagner radelt Bruckner sämtliche Bruckner Straßen, Gassen, Plätze Oberösterreichs und Gebäude, die seinen Namen tragen, mit dem Rad bereist und mit den Menschen dort ein einzigartiges Musikstück kreiert hat. Die bildende Künstlerin und Schöpferin des Plop-Kunstautomaten Helene Huemer, Schorgel-Erfinder, Architekt und Künstler Clemens Bauder und Gitarrist André Zogoli, der mit dem Projekt No Five, einer Gruppe aus 10 Gitarristinnen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger und einem Dirigenten, die legendäre Melodie basierend auf einem Teil Bruckners 5., der wie der Song Seven Nation Army von den White Stripes klingt, ein Wahnsinnsklangprojekt geschaffen hat. Sie alle haben an verschiedensten Orten ihre Spuren hinterlassen und alle inspiriert von Anton Bruckner. David Wagner hat bei den Bewohnerinnen von Bruckners Straßen, Gassen, Wegen und Plätzen in ganz Oberösterreich Tonspenden von kurzen Motiven aus den 9 Bruckner-Sinfonien auf Video gesammelt und daraus einen 9-minütigen Zusammenschnitt erstellt. Was hat ihn dazu gebracht, diesen Weg zu gehen oder zu radeln?
Besonders interessiert haben mich 2 Dinge bei diesem Projekt. Einerseits, dass ich sehr niederschwellig mit ganz vielen Leuten in Berührung komme, die ihrerseits oft noch sehr wenig bis gar nichts mit Bruckner zu tun gehabt haben. Zum anderen die Beschäftigung mit den 9 Symphonien. Ich habe mich da aus ein bisschen pragmatischen Gründen für 9 Symphonien von diesen 11, die es gibt, entschieden. Die 35 Sätze dieser 9 Symphonien auseinander zu dröseln. Ich habe mich da 2 Wochen lang nach Bergamo begeben, letzten Dezember, und bin versunken in diesen 9 Partituren, habe mir das ganz oft durchgeschaut, bis ich aus jedem Symphoniesatz 15 Sekunden extrahiert gehabt habe, die irgendwie entweder repräsentativ sind oder sonst irgendeine spezielle Qualität haben. Habe dazu spezielle Übergänge gebastelt, so dass es alles innerhalb von einem Fluss in 9 Minuten alle 9 Symphonien zu hören sind. Das heißt, das war mal was, was mich künstlerisch interessiert hat, mit Bruckner umzugehen. Das werden wir jetzt dann hören, wenn der Film fertig ist von diesem Projekt, wie das klingt, wenn, ich habe genau genommen sogar von jedem Satz 2 bis 3 Themen genommen. Das heißt, man hört ungefähr 90 verschiedene Themen in 9 Minuten und 89 Übergänge, die mehr oder minder ich komponiert habe oder halt erstellt habe. Das hat mich mal als künstlerisches Projekt interessiert, wie man das so eindicken kann, den Bruckner. Und das andere war ein sportlicher Faktor. Ist auch noch dabei, dass ich das Ganze mit dem Fahrrad gemacht habe und ohne E-Bike, also wirklich mit Muskelkraft. Ein bisschen über 1800 Kilometer sind da rausgekommen. Und eben wie vorher angedeutet, dass der niederschwellige Zugang, dass ich mit allen Leuten in Kontakt komme, Kontakt suche zu Leuten, die in einer Brucknerstraße wohnen, mehr oder minder zufällig und vielleicht als zweiten Zufall noch ein Quetschen daheim haben oder bei der Blasmusik spielen oder Gitarre lernen in der Landesmusikschule, dass wir mit denen mich kurz triff für eine kurze Begegnung zu Bruckner. Und oft haben eben die Leute in der Brucknerstraße gewohnt und noch nie was sie zum Bruckner überlegt gehabt und sind dann vielleicht bei dieser Gelegenheit bewusst worden, ich wohne ja in der Brucknerstraße, der hat ja das und das komponiert, und die haben dann mit mir 15 Sekunden Musik von Bruckner aufgenommen.
Bist du einfach hingefahren und hast angeläutet oder hast du das vorab gemacht?
Das war Plan A. Wie das Projekt ursprünglich mir zusammen gedacht habe, habe ich gedacht, ich fahre einfach zur Nummer 1 hin und leite an und frage mich so lange durch, bis irgendjemand auf der Nummer 17 ein Geigen daheim hat. Das hat sich aber dann in den näheren Planungen als nicht vielversprechend erwiesen, und ich glaube, das war in Gespräch mit dem Norbert Dravöger, dass wir das noch ein bisschen ausgetüftelt haben, wie kann man das Projekt wirklich gut aufstellen. Dann sind wir auf die Idee gekommen, eher wir kontaktieren die Leute vorweg. Wir rufen bei verschiedenste Leute an, die mit Kultur zum Tun haben und sagen, wisst ihr, wen in der Bruckner Straße? Und haben da, also ich habe da eine Organisationsleiterin gehabt, die sehr, sehr viel da telefoniert und gemailt und sonst was hat. Bis wir bei allen 72 Stationen Partnerinnen und Partner gehabt haben. Das heißt, die waren vorbereitet. Ich habe kleine Arrangements gemacht von diesen 15 Sekunden, weil ich gewusst habe, da spielen vier Hörner oder da spielen zwei Geigen. Das habe ich immer für diese Besetzung arrangiert und ihnen vorweg geschickt. Dann haben sie es auch üben können. Das hat schon natürlich für die Qualität von dem Output einiges viel gebraucht, dass sie nicht einfach nur anleite. Und dann hätten wir es auf so was Simples reduzieren müssen, was auch möglich gewesen wäre, aber wenn die nicht vorbereitet sind, dann ja, war vielleicht das künstlerische Produkt doch zu beliebig vielleicht geworden.
Mhm. André, wieso bist du diesen Weg gegangen? Also was hat dich dazu bewogen, dass du ein Projekt zum Bruckner Jahr machst und wieso genau das?
Es hängt sicher auch mit meiner musikalischen Sozialisation zusammen, die immer sehr stark geprägt war, auch mit dem Faible für Avantgarde. Nicht nur im elektronischen Bereich, sondern auch in der mehr oder weniger Gitarrenmusik. Ja, das geht zurück bis Velvet Underground, Sonic Youth, und da ist man dann sehr schnell bei einem E-Gitarren-Symphoniker namens Glenn Branca, Komponist und Gitarrist, der seit den späten 70er Jahren Gitarrenorchestrierungen gemacht hat, ganz spezieller Art und Weise, nämlich auch mit unterschiedlichen Open-Tunings experimentiert, vor allen Dingen aber auch sehr, sehr laut. Und das war sozusagen schon ein ganz wichtiger Punkt, als ich diese auch mutige Ausschreibung, den Call gelesen habe, dass sozusagen auch das Avantgardistische im Mittelpunkt stehen soll und darf und auch gewünscht ist bei dem Bruckner Jubiläumsjahr. Und so habe ich mir an die Einreichung gemacht. Ich habe gesagt, ich will ein zehnköpfiges Gitarrenorchester, das ein akustisches Monster auch ist und sein kann und soll. Und so bin ich zu der Sache gekommen. Und Der Berührungslinie dann zu Bruckner im Zusammenhang mit No Five sind sozusagen diese Ähnlichkeiten aus einem Thema von Bruckners 5. Symphonie zu diesem Welthit der White Stripes, Seven Nation Army, das eben mich dann auch weiter inspiriert hat, was sozusagen auch die Frage von Zielgruppen, sozialen Räumlichkeiten, soziokulturelle Kontexte auch anbelangt. Also sozusagen Bruckner aufzumachen in ganz anderen Kontexten wie jetzt Klassik oder Hochkultur, ja, und auch zu fragen, wie schaut es aus mit Alltagskultur bis hin zu Fußballkultur. Also Seven Nation Army und somit eigentlich auch Bruckner wird weltweit in allen Stadien gegrölt, ja. Und das sozusagen war ein wichtiger Ausgangspunkt, um mich dann gemeinsam mit dem 12-köpfigen Team da sozusagen an die Umsetzung zu machen, an die Komposition. Und es läuft ganz gut. Bin sehr zufrieden. Tatsächlich habe ich in meinem Leben, und ich war schon auf vielen Konzerten und habe selber viel Konzerte gespielt, ich habe so einen lauten Soundbeam tatsächlich noch nie erlebt. Also wenn man da steht und, also ich stehe so 1,5 Meter vor dem Verstärker, und in dem Moment, wo ich da die Saiten berühre, dann füllt es mir auch die Hosenbeine mit Luft an unter Umständen. Also das ist recht das Mögliche. Und deswegen haben wir auch alle speziell angepasste Gehörschutz.
Ja, das glaube ich, dass das notwendig ist. Helene, du hast dich wieder, also im Vergleich jetzt diese wahnsinnig lauten Musik, ist dein Projekt eigentlich der totale Kontrast. Ihr habt den gemeinsamen Nenner, Anton Bruckner. Wieso hast du dich zu diesem Kunstautomaten entschieden, um deinen Beitrag sozusagen, dein Projekt für die Kulturexpo zu machen?
Ja, ich denke, das leise Stille liegt mir in der eigenen Aufnahme, wo einen quasi niemand beobachtet, wo es auch zeitunabhängig ist, weil ein Automat steht da und jeder, der irgendwie neugierig ist, den das interessiert, konnte um 2 Euro ein Originalkunstwerk erwerben. Die einzige Gemeinsamkeit und akustische Sache ist, die ich auch sehr liebe, ist dieses Öffnen der Kugeln, Zusammenquetschen und Plopp. Also darum habe ich das auch in den Projekttitel reingegeben. Genau, und der Luftraum, Kugel wurde eben mit Kunstwerken aller Art befüllt. Und auch das gemeinsame, das kollektive Erlebnis, also sowohl von den Menschen, die bei dem Be Part of Art oder bei dem Aktionstisch mitgemacht haben, als auch die Künstler und Künstlerinnen, die einfach total einen neuen Zugang gemacht haben. Also quasi blind etwas abzeichnen als Selbstporträt. Also ich war einfach auch erstaunt, wie unterschiedlich sich jeder dem angenähert hat. Witzigerweise oder interessanterweise auch viele Musikerinnen, die quasi in beide Felder tätig sind, in der bildenden Kunst und in der musikalischen Sache, die haben ganz anders tief gegraben und das in ihre Projekte reingegeben.
Clemens, bei dir ist es ja auch der spielerische Aspekt gewesen, der bei der Schorgel im Mittelpunkt eigentlich steht oder halt gleichwertig neben der Musik. Hast du erzählt, warum hast du dich zu dieser Herangehensweise entschieden?
Also das Spielerische oder Projekte im öffentlichen Raum zu machen, wo Interaktion von ganz verschiedenen Leuten möglich ist, das ist was, das interessiert mich eigentlich in vielen meiner Arbeiten. Und bei der Schorgel ist es im Dialog mit Norbert Travöger entstanden, der eben den Wunsch gehabt hat, dass eigentlich an möglichst vielen Bruckner Orten eben ein Objekt oder Installation ist, die viele Leute begeistern kann oder wo die auch einen Zugang schafft zu Dingen, die ja vielleicht ein bisschen sperriger sind. Also Bruckner ist ja nicht ganz so leicht zugänglich, die Orgel eigentlich auch nicht so hundertprozentig verankert dabei, also obwohl sie mir eigentlich schon, ich habe mich daran erinnert, wann so mein erstes wirkliches Orgelerlebnis war, das war in der Kirche in Hörsching, wo ja Bruckner auch damals geübt hat oder gespielt hat. Und eigentlich das Coolste an der Orgel oder Orgelmusik habe ich eigentlich immer das Improvisieren gefunden. Also eigentlich, und das ist eigentlich auch das, was beim Bruckner, wo man ja sagt, er ist dieser große Improvisationskünstler. Und dieses Improvisieren ist schon etwas, was eben ganz tief in der Schorgel oder in dieser Arbeit drinnen steckt, weil eigentlich man sehr viele Möglichkeiten hat, den Sound zu verändern. Einerseits, wie wippe ich, wie schaukel ich, in welchen Rhythmus finde ich, welche Orgelpfeifen schalte ich dazu, welche schalte ich weg. Also das heißt, man hat so diese Möglichkeit, gemeinsam im öffentlichen Raum zu improvisieren. Und eben auch so ein bisschen auf eine abstrakte, aber doch sehr nahe Weise so die Improvisationskünste vielleicht von Anton Bruckner nachzuspüren oder nachzuleben, was das eben bedeutet, mit so einem Instrument wirklich zu spielen im mehrfachen Sinn.
Die Fotografin und Künstlerin Zoe Goldstein, gebürtige Ries, hat die Fotoausstellung für Therese entwickelt, in der es um einige derjenigen Frauen in Bruckners Leben ging, die auf die eine oder andere Weise eine Rolle in Bruckners Leben gespielt haben. Warum sie sich für ein Projekt zum Brucknerjahr entschieden hat, hat auch mit ihrer Familie zu tun.
Also ich würde gern vorab nochmal so diesen Zugang erklären, warum Bruckner überhaupt ist, eben diese Verwandtschaftsverhältnisse, also ein Großteil meiner Verwandtschaft, der eben in St. Florian eben lebt, hat mir Bruckner schon sehr bald nahegebracht. Ja. Ich habe einfach auch deshalb irgendwie schon in jungen Jahren Bruckner gehört, was mich wiederum auch zur Fotografie gebracht hat. Also Bruckners Kompositionen, Symphonien haben mich zur Fotografie gebracht. Ja. Und deshalb war, wie dieser Call-Aufruf gestartet ist, für mich klar, dass ich hier ein Projekt einreichen werde. Und nachdem ich mich in meinen künstlerischen Projekten mit den Positionen der Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft beschäftige und vor allem da auch stark mit der Sichtbarkeit Frauen, aber auch Männern, ja, war es für mich klar, dass ich mit diesem Thema, das eigentlich immer sehr abwertend, in eine abwertende Richtung geht, Bruckner und die Frauen, mhm. ja, dass ich mich hier einfach auch mal mit den Frauen beschäftige. Bruckner wird in diesem Zusammenhang oft einfach nicht sehr respektvoll beschrieben, meiner Meinung nach, ja, weil er einfach, man geht immer, man bespricht dann oft Äußerlichkeiten von ihm, ja, die vielleicht, dass er nicht sehr attraktiv war oder sehr ansprechend oder dass er einfach nicht gut mit Menschen umgehen konnte, möglicherweise, ja, dass oder sich schwer getan hat, einfach, ja. Da wurde dann oft von Frauen gesprochen und dass er Heiratsanträge jungen Mädchen gemacht hat. Und es wurde nie darüber gesprochen, wer waren diese Frauen, wer waren diese Mädchen, wo sind sie aufgewachsen, was haben sie gearbeitet, was wurde aus ihnen, ja. Und als ich dann recherchierte, habe ich bemerkt, man findet in den unterschiedlichsten Quellen einfach immer nur stückchenweise Informationen. Der Titel, also die Auswahl der Frauen, ist darauf zurückzuführen, dass ich in der Gestaltung, ich wusste, ich möchte eine Outdoor-Ausstellung machen. Das heißt, es werden Tafeln und in der Gestaltung, also ausgehend von der Gestaltung ungefähr, wie es sein wird, wusste ich eine Seite Text. Und auf der anderen Seite wollte ich unbedingt die alte Fotografie zeigen. Ja. Das heißt, das war schon mal das erste Auswahlkriterium, von wem habe ich die Fotografien. Ja. Und gleichzeitig genug Information, Material, um eine Biografie zusammenzustellen. Und von diesen 10 Frauen hatte ich beides. Ja. Hatte ich die Fotografie, da habe ich mit der Dr. Harand von der Nationalbibliothek Kontakt und die hat mir dann auch diese Fotografien zur Verfügung gestellt und genau, und nachdem wurde das ausgewählt von mir, nachdem es von der Mutter Anton Bruckners, von der Theresia, leider nur dieses Sterbebild gibt, ja, das natürlich nicht ausgestellt wird, also das wollte ich nicht auf eine Tafel drucken, ja, dachte ich mir, wäre es schön, das ganze Projekt unter ihrem Namen für sie zu stellen, weil sie auch als Mutter von Anton Bruckner natürlich eine tragende Rolle spielt.
Silke, dein Projekt, dein Tanzprojekt Compositional Transfer Embodied I, Anton, bringt eigentlich Bruckners 9. vom Hörbaren ins Sichtbare. Kann man das so sagen?
Ja, könnte man sagen. Also prinzipiell ist der ganze Titel schon ein bisschen ein, wie soll man sagen, man könnte ja sagen, es ist Compositional Transfer Embodied One Anton oder First Anton. Man könnte aber auch natürlich sagen I Anton, weil es ist eine Serie. Warum? Weil die 9. Symphonie von Anton Bruckner sozusagen konnte er nicht fertigstellen. Er wollte sie fertigstellen, aber er hat gleichzeitig wahnsinnige Angst gehabt, sie fertigzustellen, weil er dann sich sicher war, okay, dann ist es zu Ende sozusagen, dann wird er nachher nichts mehr weitermachen. Das heißt, er hat sehr lange an der 9. Symphonie gearbeitet und gleichzeitig war für ihn etwas ganz Besonderes, und zwar er hat wirklich so ganz, ganz klar komponiert, so wie man, also er hat nie einen Ausreißer gehabt, er hat sich nicht in irgendeiner Art und Weise verändert, er hat immer genau nach der Musiktheorie gearbeitet. Das ist gleichzeitig der Grundbaustein, warum ich gedacht habe, okay, ich werde jetzt nicht eine Performance, eine Tanzperformance umsetzen mit der Company, die einfach nur zu Anton Bruckner tanzt, sondern dadurch, dass Anton Bruckner ja mehr oder weniger so ein absoluter Überspezialist war in der Art und Weise, wie er gearbeitet hat, war das der Grundbaustein, eine Kompositionsmethode zu legen, die eventuell eine Notationsvorgabe für Tanz, für Komposition in Form von Dramaturgie im Tanz sein könnte. Das war vor 3,5 Jahren der erste Ansatz, den ich hatte, in Form von, wie könnte man ein Konzept schreiben, das mit Anton Bruckners ursprünglicher Konzeption zu tun hat. Und dann hat mich natürlich interessiert, Anton Bruckner wird wahrscheinlich im Anton Bruckner Jahr sehr viel gespielt sein. Was passiert, eine neue Ebene zu finden, ihn sozusagen zu erfahren? Sozusagen Anton Bruckner im Körper zu lesen, ohne ihn zu hören. Und das war dann ein ziemlich langer Weg, das sozusagen auch zu entschlüsseln in Form von, wie kann man auf einer räumlichen Ebene Musik darstellen, nur mit dem Körper. Und es ist uns tatsächlich geglückt, also das Skerzo, so der Mittelteil, ist total übersetzt, sehr, sehr genau. Also da haben wir den Skerzo 1:1 übersetzt mit der Methode. Und diese Methode ist eigentlich jetzt sozusagen eine Möglichkeit, auch andere Komponistinnen zu übersetzen in Zukunft. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, die Komposition zu sehen, ohne sie zu hören.
Hast du die Methode entwickelt?
Ja, die haben wir gemeinsam entwickelt mit der Company, genau.
Wir haben ja in diesem Jahr sehr, sehr viel über Bruckner jenseits jetzt dieser ganzen Klischees gelernt. Also das war ja auch die Idee der Kulturexpo, dass man sich auch diesem Künstler und Menschen irgendwie nähert, jenseits dieser neuen Heiratsanträge, und dass er halt irgendwie verrissen wurde in Wien oder was auch immer, was man halt irgendwie so gekannt hat. Und man hat vielleicht auch so ein bisschen, wie soweit es halt möglich war natürlich, jetzt 200 Jahre später, den Künstler und seine Arbeit als Künstler irgendwie ein bisschen besser kennengelernt. Kommt euch seine künstlerische Arbeit, seine künstlerische Herangehensweise, soweit es bekannt ist, bekannt vor? Oder könnt ihr das irgendwie nachvollziehen?
Das ist schwierig. Also das ist schwierig zu vergleichen. Aber ich glaube, wenn man so in einem 7 Quadratmeter Zimmer eine Symphonie schreibt und wenn man diesen immerwährenden Drang hat zu produzieren, also da kann man schon als Künstler, glaube ich, dieses auch sehr empfindlich gegenüber Kritik zu sein. Ich meine, ich habe jetzt nicht jede Symphonie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jede Arbeit jedes Mal, wenn jemand Kritik, also im Gegenteil, glaube ich, wenn viel Kritik bei den Arbeiten kam, habe ich es mir doppelt überlegt, warum ich das tue. Aber das waren, glaube ich, auch alle ganz andere Zeiten. Ich glaube, dass das Erlebnis damals, weil es halt einfach auch im Ideal nicht so viel gab, einer Symphonie in zum Beispiel im Mariendom, also zu erleben, das, zu der Zeit war das ja noch nicht möglich, aber jetzt habe ich meine Arbeit im Mariendom umgesetzt, also wir sagen jetzt Anton Bruckner in St. Florian zum Beispiel oder auch in Wien. Ich glaube, dass es so ein überwältigendes Erlebnis war, und das ist, glaube ich, schon etwas, was man als Künstlerin, glaube ich, auch gerade als Choreografin irgendwie auch nachempfinden möchte, so ein ultimatives Erlebnis in allen Sinnen.
Plop Kunstautomat-Erfinderin Helene Huemer.
Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde, er ist quasi zwischen Genie und Wahnsinn und hat einfach ist dran geblieben. Und auch akustisch, also auch bei dem Projekt Bruckner gedruckt vom Bruckner Symposium von der Renate Moran, da war einfach auch dieser musikalische Aspekt dabei, diese Beschallung. Also ich habe es ganz oft so empfunden. Oder von einem Schweizer Orgelspieler, der das auch ganz anders interpretiert hat. Ich finde, diese Musik geht durch den Körper, das ist nicht irgendwie so weit weg von mir, aber es ist auch sehr intensiv.
Komponist David Wagner.
Hast du, dadurch, dass du dich ja recht intensiv mit ihm auseinandergesetzt hast, irgendwie auch Parallelen zwischen dir und ihm in deiner künstlerischen Arbeit gefunden?
Ich bin, glaube ich, in der glücklichen Lage, dass ich sagen kann, mir geht es unterm Strich glücklicher wie mit Bruckner oder besser, mit der Akzeptanz in der Öffentlichkeit, mit dem Feedback. Was ich mir von Bruckner ganz große Scheibe abschneiden möchte und kann, ist, was mich wirklich fast am meisten fasziniert von dem, was jetzt durch die Beschäftigung mit Bruckner mir bewusst worden ist, wie der, was für ein Stehaufmandel der war. Mit welchen Misserfolgen der umgegangen ist, mit wie der teilweise vom Publikum, von den Kritikern, von der Öffentlichkeit behandelt worden ist, wie es ihm in Wien ergangen ist. Da gibt es ja, glaube ich, die Geschichte, dass die eine Symphonie uraufgeführt worden ist, komplett verrissen worden ist und er am nächsten Tag sich hingesetzt hat und die nächste Symphonie angefangen hat. Und das möchte ich mir fast zum Lebensmotto machen, wenn in der freien Szene Gibt es viele Situationen, wo man vielleicht den Kopf hängen lassen kann und sagt, bah, das geht alles nicht, lassen wir es bleiben. Und wenn ich dann kurz an den Anton Bruckner denke, denke ich mir, nein, das war jetzt ein kleiner Rückschlag, zack, aufstehen, Krone richten, weitermachen.
No-Five-Gitarrist André Zoccoli.
Ich denke, es ist sehr schwierig zu beantworten, weil nach wie vor die Person Bruckner mich tatsächlich nicht interessiert. Aber in dieser intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk und den Kompositionen habe ich tatsächlich Interesse gefunden an Anton Bruckner, das damals eigentlich nicht gegeben war. Ja, das war für mich war das halt so auch eine aufgelegte Partie, diese Einreichung zu machen, weil das für mich logisch erschienen ist. Ich habe mich aber bis zu dem Zeitpunkt null mit Bruckner auseinandergesetzt. Und genau diese Aspekte von Avantgarde, also nicht nur sozusagen im Rückblick, sondern auch in der Gegenwart, das ist das, was mich tatsächlich interessiert und wo ich auch Gefallen finde an den Methoden von Anton Bruckner in vielen Facetten.
Fotografin Zoe Goldstein.
Ich würde Anton Bruckner sehr stark als emotionalen und sehr sensiblen Menschen beschreiben. Und das ist eine Ebene, die mich mit ihm stark verbindet, die mich ihm auch ja eigentlich näher gebracht hat durch dieses Hören der Symphonien, vor allem der siebten, meiner Lieblingssymphonie von ihm, in jungen Jahren, ja, hat das einfach etwas in mir geöffnet oder einfach mich auf einen bestimmten Weg gebracht, unbewusst. Und dieses Gefühl, das er ja auch immer hatte und gesucht hat, diese Leidenschaft, dieses Sensible, ja, ist etwas, was er ja auch in dem ständigen Verliebtsein, das er erlebt hat, irgendwo gesucht hat und auch für ihn Inspirationsquelle war. Starke, große, wichtige Inspirationsquelle für seine Arbeiten. Und da würde ich sagen, das ist ein wirklich eine Ebene, wo ich mich ihm sehr verbunden fühle.
Schauergel-Erfinder Clemens Bauder.
Schwierige Frage. Also ich habe mich eigentlich über das Projekt extrem intensiv mit Anton Bruckner erst dann zu beschäftigen begonnen und vor allem aber auch also mit der Orgelbaukunst oder was eine Orgel ist und gemeinsam mit Bernhard Brammer, der nach wie vor quasi auf der einzig erhaltenen Bruckner Orgel im alten Dom in Linz spielt, habe ich sozusagen einmal, es war ein bisschen so wie eine Zeitreise zurück und da habe ich irgendwie, wie der Bernhard Brammer dann auf dem Instrument einmal sozusagen zu improvisieren begonnen hat oder einfach hat man dann so ein bisschen so gespürt, wie sie das damals anfühlen hat müssen. Also so dieses, also wenn man wirklich in so einem mächtigen Raum ist, auf so einem mächtigen Instrument, das bis auf die Straßen herrscht, wenn es richtig ist, wieder so, also welche fantastischen Klangräume man da schaffen kann. Und das war extrem inspirierend. Also sozusagen meine Auseinandersetzung zum Bruckner ist eigentlich über das Instrument der Orgel hat die stattgefunden. Also das geht eigentlich dann so weit, dass man eben, dass die Überlegung ist, okay, wie kann man wirklich, was sind heutzutage so mächtige Instrumente oder was die so faszinieren oder die so in den Bann ziehen, wenn man sozusagen mit ihnen auch zeitgenössisch umgeht. Also das war eigentlich so, das ist einmal auch so ein Aspekt, der mich total. Ich habe mit der Person Anton Bruckner habe mich eher weniger auseinandergesetzt, sondern eher eben mit diesen Klangräumen, die er geschaffen hat oder die man über sozusagen das Instrument der Orgel eigentlich schaffen kann.
Vielleicht, wenn ich da noch anmerken darf, in Bezug zur Körperlichkeit von Musik, im Speziellen bei Orgeln, es heißt ja nicht ohne Grund, die tiefen Register zu ziehen. Ja? Und wir heutzutage kennen natürlich alle die Wirkung von mächtigen Subbässen, wenn man auf ein Festival geht, wenn man auf ein Konzert geht, wo sozusagen auch vielleicht die Organe zum Schwingen versetzt werden. Damals vor mehreren hundert Jahren hat es solche modernen Tonsysteme nicht gegeben und die Leute waren auch nicht vertraut mit so einer Körperlichkeit von Musik. Ja. Das ist tatsächlich im kirchlichen Kontext teilweise auch bewusst eingesetzt worden, die tiefen Register der Orgel zu ziehen, um sozusagen einen sogenannten Demutston zu erzeugen, um die Ungläubigen oder wenn jetzt sozusagen die Leute in der Kirche, wenn die Stimmung irgendwo nicht zum Besten bestellt worden ist und eine Geste von Macht zu demonstrieren, sind dann die tiefen Register gezogen worden, um diese Subbässe durch die Kirchen zu schicken. Das finde ich schon auch spannend.
Voll, also es ist ja, weil wir ja viel im elektronischen Bereich gemacht haben und eigentlich das Interessante ist ja dann, wenn man zum Beispiel mit modularen Synthesizern oder so arbeitet, das hat dann auch wieder was, finde ich, vom Orgelspielen auch oft oder so, und dieses Prozesshafte, dass es gar nicht so, also wenn man da improvisiert, kann man sozusagen den Klang extrem verändern und sich extrem damit spielen, und das finde ich extrem spannend. Und dieser Moment eben, also für mich eben dieses Improvisationskünstler Bruckner, ist eben auch das, der Geist, der der Schorgel einfach innewohnt.
Das beantwortet eigentlich auch schon meine nächste Frage. Also, dass ja viele Leute heutzutage, ich meine, natürlich Mozart ist irgendwie vielleicht nahbarer, keine Ahnung, Beethoven auch, und Bruckner denken sich halt manchmal so, pff, ja, ist hart, wieso beschäftigst du dich überhaupt damit? Aber ich meine, von euch beiden habe ich jetzt irgendwie schon so ein bisschen eine Antwort rausgehört, weil gerade dieser Geist der Inspiration, der Avantgarde, der Musik, die viel ist und groß eigentlich und sehr, sehr viel körperliches Empfinden einfach auch hervorruft, einfach auch aufgrund der physikalischen Prozesse, einfach die eine Orgel oder halt ein Wahnsinnsverstärker da hervorruft, kann ich mir vorstellen, also das ist irgendwie so, das macht halt für euch Bruckner greifbar oder halt nicht verstaubt oder hart oder so.
Zoe Goldstein?
Naja, Bruckner klingt vielleicht, wenn man sich nicht mit ihm beschäftigt hat, klingt der Name vielleicht sehr schwer, Anton Bruckner. Ja, er ist aber überhaupt nicht schwer. Gerade seine Musik ist eigentlich sehr, 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 kann sehr schwer sein natürlich, kann sehr aggressiv sein, gewaltig, mutig, kräftig, aber er ist genauso leicht, verträumt, verspielt, melancholisch. Ja, und da muss man sich einfach drauf einlassen. Und das war auch der Grund, warum, ja, für mich ist Bruckner nichts Schweres. Ja. Diese Frage hat sich nicht gestellt und das war für mich eher so, wenn man hier in Oberösterreich, in Linz aufwächst und ständig mit ihm konfrontiert wird und ihn eben auch so wie in meinem Fall als Inspiration hat, auch oder seine Musikinspiration gibt, dann stellt sich diese Frage gar nicht. Ja, wieso sollte ich, das ist eher so, wieso sollte ich nichts machen? Ja.
Mhm. Wie ist das für dich, Helene?
Ja, also die Klangräume sprechen mich auch total an und auch dieses, einfach, dass quasi die Orgel beatmet wird. Also ich sehe halt auch den Zusammenhang zum Menschen, der Atem. Also ich habe Orgelpfeifen geschenkt bekommen. Ich liebe das Spiel einfach auszuprobieren, wenn man in so eine Holzorgelpfeife reinbläst. Das macht was mit einem. Genauso diese Orgel, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich meine, die ist halt erhaben auch in der Kirche, im Stift. Also ich meine, das ist an sich ja ein Gesamtkunstwerk, was aber der wesentliche Teil ist von der Kunst, nicht nur zu sehen, auch zu hören und eben auch zu spüren.
Was bringt eigentlich einen Künstler, einen Komponist dazu, sich so intensiv mit einem aus dem 19. Jahrhundert überhaupt zu befassen?
Das hängt vielleicht insgesamt ein bisschen mit meinem Lebenslauf zusammen. Ich habe Klassik studiert seinerzeit, Klavier und Dirigieren. Das heißt, auch beim Dirigierstudium natürlich schon sehr intensiv mit klassischer Musik, mit symphonischen Werken und so auseinandergesetzt. Und ich bin ein Komponist des 20. Jahrhunderts, aber, also möchte jetzt gar nicht mich selber abwerten, aber ich bin kein moderner, wirklich ausgesprochen moderner Komponist, sondern ich merke das bei allen Dingen, die ich musikalisch mache, dass die Basis von dem auch immer noch ein bisschen mit diesem Klassikstudium zu tun hat. Und da, ja, ich bin ein Klassik-Fan, ich bin aber gleichzeitig Rock und Pop sehr verbunden und Jazz. Das heißt, ich würde sagen, dass mich ganz viele verschiedene musikalische Dinge interessieren und unter anderem Symphoniker des 19. Jahrhunderts passen da sehr gut ein. Und der Bruckner ein bisschen als ein spezieller Monolith oder weiß nicht, wie man das korrekt sagt. Ja, ich höre seine Musik sehr gern, also Sachen wie das Streichquintett und die Messen, also nicht nur jetzt die Symphonien. Das hat mir immer schon sehr fasziniert und sehr gut gefallen. Und es war eine glückliche Gelegenheit für mich, in diesem Brucknerjahr mich noch intensiver damit zu beschäftigen. Also ist für mich jetzt kein so Kontrast, wenn ich jetzt im 20. Jahrhundert Kompositionen mache, dass ich mich auch mit Komponisten aus dem 19. Jahrhundert beschäftige.
Choreografin Silke Grabinger.
Ich glaube, es hat angefangen 2012. Da habe ich mit Bernhard Lang zusammengearbeitet, auch ein oberösterreichischer Komponist. Wir haben damals für das Austrian Cultural Forum New York für die 10 Jahre Abraham Bau eine gemeinsame Komposition gemacht. Das heißt, geheißen Moving Architecture. Und Bernhard Lang hat immer wieder Anton Bruckner erwähnt. Bernhard Lang ist auch ein fantastischer Komponist, der sehr mathematisch arbeitet und der hat sich halt oft irgendwie auf ihn berufen und damals habe ich dann zum ersten Mal überlegt, interessant. Also da ist jemand, der sehr mathematisch arbeitet, der sehr genau arbeitet, der sehr genau in einer Struktur arbeitet. Wir haben damals eine Bewegungsnotation für Musikerinnen entwickelt, die sozusagen gleichwertig im Stück mit der Komposition von Bernhard Lang funktioniert hat. Da war sozusagen der erste Anstoß, wie kann man eigentlich Musik, also vor allem eine neu komponierte Musik, umsetzen in den Körper. Damals war es auf die Musikerinnen, die sozusagen auch live das Stück, das Werk performen. Und dann kam dann irgendwie diese, okay, es naht das Anton Bruckner ja. Okay, und dann kam so das erste Mal irgendwie auch von Doris Lang-Meyerhofer, Silke, willst du dich nicht einmal mit Anton Bruckner auseinandersetzen? Und dann kam Eva Malwend, Silke, könntest du dir vorstellen, ein Performance-Projekt? Und ich sagte, ja, natürlich. Aber eben nur dazu tanzen, sozusagen eine Komposition einfach zu vertanzen, war mir zu wenig. Und damals schon 2012 war sehr spannend, weil Musikerinnen, die sind immer genau on the timing. Das heißt, die haben dieses Werk vor sich, das sie immer in der Unendlichkeit wiederholen können. So. Und sie sind genau on time. Performerinnen müssen normalerweise die Musik hören und können sie dann interpretieren. Sie können sie natürlich auswendig lernen, aber sie sind immer so ein bisschen danach. Und das habe ich eben sozusagen bei Moving Architecture verstanden. Und das war eigentlich eines der größten Ansprüche, die wir hatten, sozusagen die Performerinnen nicht nur in einem Viervierteltakt, sondern in allen möglichen Varianten des Rhythmus der Musik dann noch einmal aufgelegt von den verschiedenen Stimmungen, aber vor allem das On-Time-Sein. Tanz ist ephemär, das heißt, wir machen eine Bewegung, wir können sie nie eins zu eins gleich machen, es wird immer ein bisschen verändert sein. Aber das ist sozusagen eine Methode jetzt mit Compositional Transfer, eine Möglichkeit, wie mit einem Score eine Komposition in die Unendlichkeit zu tragen. Deswegen danke, Anton Bruckner.
Was die 6 Projekte, die wir in dieser Folge vorstellen, ja auch alle gemeinsam haben, ist, dass ihr alle auch sehr regional in Oberösterreich sozusagen gewirkt habt oder eure Projekte gewirkt haben. Und da wollte ich euch fragen, habt ihr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, je nachdem, wo du, David, hingekommen bist mit deinem Radl oder wo No Five gespielt hat oder der Kunstautomat aufgestellt wurde oder die Schorgel bespielt wurde in allen möglichen Wortsinnen sozusagen, jetzt ob das jetzt im Attersee oder in St. Florian oder sonst irgendwo war, habt ihr das Gefühl gehabt, es kommen immer so unterschiedliche Typen oder es wird unterschiedlich aufgenommen? David, du hast wahrscheinlich die meisten Orte gesehen.
Ich habe das wirklich ein sehr regional aufgesplittertes Projekt gehabt. Es gibt ja, glaube ich, 34 offizielle Brucknerorte so ungefähr. Das war mir zu wenig, ich habe 72 draus gemacht, weil ich in jeder Brucknerstraße, Brucknergasse, Brucknerplatz von ganz Oberösterreich war. Und ich kann jetzt nicht, natürlich gibt es da Unterschiede urban, weniger urban. Es haben teilweise, ich habe einfach so unterschiedlichste Mitmusikerinnen und Mitmusiker gehabt, dass da wirklich eine riesige Palette zustande gekommen ist. Jetzt kann ich nicht so ganz das regional einordnen, aber natürlich auf der Bruckner Uni war das ganz eine andere Groove, wie wenn ich beim Musikverein in Schleißheim war, wo 5 Bläser mir zuerst einmal Bier hingestellt haben und dann haben wir uns langsam zusammengegroovt und so. Das waren höchst unterschiedliche Erfahrungen. Kann er jetzt aber keine Einschätzung abgeben von, wie ist es in welcher Region. Es war einfach die ganze Palette bei mir, ohne dass ich sagen kann, ich habe jetzt im Mühlviertel ist es ganz anders. Wie, das hängt ein bisschen davon ab, manchmal waren das LandesmusikschülerInnen, manchmal waren es Leute von der Blasmusik, manchmal waren es Profimusiker vom Bruckner Orchester oder angehende ProfimusikerInnen von der Bruckner Uni. Das hat eigentlich die großen Unterschiede bei mir ausgemacht. Weniger vielleicht das Regionale.
Clemens Bauder, wie war das mit der Schorgel?
Also eigentlich ist so die Schorgel ist eine Installation für Jung und Alt, die durch ihre Erscheinung schon mal viele Leute anspricht und Kinder sofort einmal hinlaufen und dann wird einmal wild geschaukelt und meistens über das Schaukeln und das länger dort sein vor Ort kommt dann dieser musikalische Aspekt dazu. Und in meiner Wahrnehmung war das so, dass extrem viele Leute dann Schorglerinnen lang blieben sind, um eben auch Teil von dem zu sein. Also es war eigentlich immer schon dann auch so ein Ort, fast so ein sozialer Ort, der sich dann entwickelt hat. Also dieses kollektive Musikinstrument hat dann eigentlich so begeistert, dass die Leute lang blieben sind. Also das war einmal so eigentlich, also es ist eigentlich, ja, genau.
Wurscht wo eigentlich?
Also dort, wo halt ich war, ja. Also ich, ja. War nicht bei allen Orten, weil das gar nicht, also ich war nicht überall dabei, aber dort, wo ich war jetzt, ich meine, ich denke jetzt, wie es vor dem Brucknerhaus gestanden ist, das war irre, also wie es da zugegangen ist. Also alleine da war ja quasi fast, also gefühlt dann an jeder Pfeife ein Kind und es ist geschaukelt worden und es ist gemeinsam eben so ein Sound entstanden, der ab und zu extrem schräg gelungen hat und dann wieder voll gut und es hat dann einmal, also es ist eben auch so dieses, das Coolste war, wie ein Bub gesagt hat, so jetzt machen wir den Sound einmal so richtig schräg und dann haben wir gedacht, ja genau, so funktioniert es, passt, wir sind angekommen, es passt.
Silke Grabinger.
Es war sehr, sehr unterschiedlich, weil wir auch, das Ganze hat eine interaktive Bühne, also wir haben sozusagen auch noch einmal die 9. Symphonie in einem Werk, auf dem die PerformerInnen tanzen, umgesetzt. Und das war einmal im Freiraum, also zum Beispiel am Attersee war es direkt irgendwie in den Attersee hinein, so Infinity Pool, mit hinten dem Wetterleuchten. Und das war halt wirklich auch mit dem Licht und mit der, also die Bühne hat einen eigenen Lichtparts drinnen, die reagieren auf die Musik und auf die PerformerInnen. Also es war fast schon kitschig, also fast zum Hinheulen, würde ich fast sagen. Auch der Abend war einfach perfekt von der Lichtstimmung her. Mariendom war überwältigend und total stark und weil da zum Beispiel, es gibt im ersten und im dritten Satz in der Umsetzung die Orgel, die einfach ein D spielt und das konnte halt sozusagen live dort einfach auch körperlich nochmal miterlebt werden. In St. Florian war es großartig, weil wir sozusagen den Weg zu hin bis zum Stift die unterschiedlichen Akte performt haben und sozusagen eine Einleitung, bis dann sozusagen Markus Poschner mit dem Bruckner Orchester mit dem ersten Teil, dem Tedeum dann und nur die 3 Sätze, also sozusagen nicht den unfertigen 4. Satz gezeigt hat. Das war einfach wieder ein ganz anderes Erlebnis. In Steyr im Röder hatten wir sehr, sehr wenige Zuschauerinnen, was total schräg war. Aber das war einer der besten Performances von den Performerinnen. Und die 20, die es gesehen haben, das war wie so ein... Ich habe das mal erlebt, ich war nur für 40 Leute beim Prinz-Konzert in Las Vegas. Das war halt total speziell und das war so ganz intensiv für die und die rausgegangen sind, mal die glitzernde Augen, wow, wow, wow. Und ich so, ja, es geht eigentlich nicht immer um die Anzahl, sondern es geht um das Erlebnis. Und was natürlich auch fantastisch war, war, also aber außerhalb von Oberösterreich, war im Rathaus in Wien beim Oberösterreicher Ball. Das war auch wirklich ein schönes, intensives Erlebnis.
Zoe Goldstein.
Es war ganz spannend zu sehen, wer so vor diesen Tafeln stehen bleibt und sich auch diese Biografien liest, wer die QR-Codes, die vorne auch unter den Porträts angebracht sind, nützt. Das habe ich natürlich nicht permanent beobachten können, aber ich hatte ganz viel schönes Feedback per E-Mail bekommen von vielen Leuten eigentlich aus der ganzen Welt. Also ich hatte Gespräche mit Leuten zum Beispiel aus Amsterdam, die Urlaub gemacht haben. Das war, als die Ausstellung auch im Landhaus war, im Arkadenhof. Das war auch ein sehr schöner Platz für diese Porträttafeln, da einfach die viele Touristen hier einfach durchkommen und auch Schulklassen. Also da konnten sich, war viel großes unterschiedliches Publikum. Ja. Und was ich mit diesen aus Amsterdam besprochen hatte, war, die waren einfach sehr fasziniert von diesen Geschichten, oder dass es auch, dass man hier einfach diese Geschichten von 10 verschiedenen Frauen lesen kann und vor allem auch begeistert von diesen alten Fotografien, die man heutzutage ja eigentlich nicht mehr so in dieser Form sieht, ja, außer es ist irgendwie ein Filter oder ein KI-generiertes Bild, ja, das irgendwie in die Richtung geht. Aber das war anscheinend schon auch ein berührendes Erlebnis für einige Menschen. Und in Steyr zum Beispiel, beziehungsweise nein, das war beim Brucknerhaus, ja, bei der Eröffnung am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, da sind auch Leute zu mir gekommen, die ein Ururenkel, glaube ich, von der Marie Peierleitner, die damals in Steyr war, die er damals dort kennengelernt hatte, kennen sie. Sie kennen das Ur-Ur-Urenkel. Ja? Und da muss ich erst, also ich muss erst jetzt viele Dinge erst aufarbeiten, neu ordnen an Dingen, an Informationen, die ich noch dazu bekommen habe. Aber da muss ich noch nachrecherchieren und schauen, ob die Kontakt aufnehmen. Also es gibt da wirklich auch Nachkommen und das finde ich sehr interessant. Und es war ein reger Geschichtenaustausch, ja, per E-Mail, auch während der Ausstellung vor Ort. Es war sehr, sehr schön zu beobachten, wie berührt das die Menschen.
Dich habe ich noch nicht gefragt, Helene. Du hast gesagt, es sind ganz unterschiedliche Reaktionen gekommen auf den Blob. Kunstautomaten zum Teil.
Ja, also bei der Sommerfrische in Wien war ja der Kunstautomat auch dabei, da war ein internationales Publikum, also die waren von Australien, von Holland, also ich durfte da meine englischsprachigen Kenntnisse auspacken, was ich über Anton Bruckner jetzt alles quasi auch vermitteln kann und mitgeben kann, worum es in dem Projekt geht. Das ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Umgekehrt war aber auch quasi in den kleinen Regionen, wer zufällig beim Florianikirtag vorbeigekommen ist, hat sozusagen einfach mitgemacht, ah, was ist das, was kann man da machen? Meist war es so, dass die Erwachsenen, quasi die Kinder, die waren gleich dabei, sowohl beim Kunstwerke ziehen als auch beim selbst Kunstwerke produzieren und auf Reisen zu schicken. Also von jedem Ort ist es weitergesendet worden und auch mit der Information für den, der die Kugel dann gezogen hat, der hat dann gewusst, von welchem Ort oder wie alt war das Kind oder ist es gemacht worden. Also ich kann nicht einmal regional sagen, ob das jetzt eine spezifische Verortung braucht. Für mich nicht. Ich liebe selbst so Projekte, wo man zufällig drüber stolpert und einfach mit dem auch vielleicht in Berührung kommt.
Findet ihr, gibt es In Oberösterreich jetzt speziell ist ja die Kulturexpo, die das auch anstoßen soll, gibt es zu wenig Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. Also jetzt österreichweit, auch Österreich ist sehr klein, aber wir haben Wien als Musik- und Kulturhochburg, wir haben Salzburg als Musikhochburg und da ist halt Oberösterreich. Findet Sie, ist die Auseinandersetzung in Oberösterreich zu wenig? Braucht es mehr? Ist es gerade richtig so, wie es ist? Du hast eine Antwort gehabt.
Hier. Ja, es finde ich, kann nie genug sein. Und ich finde, dieser Raum in der Peripherie ist, also Peripherie meine ich ja quasi außerhalb von Linz, kann nie groß genug sein. Also der Schall, der sich weiterträgt von der Kunst, wo das praktiziert wird, wo die Leute das erleben, soll immer anliegen von jedem Land sein. Also auch das über die Grenzen hinaus. Ich habe das früher immer außerhalb gesucht, also sowohl in Salzburg als auch Wien. Und ich freue mich natürlich, dass auch jetzt in Oberösterreich einmal so ein Schwerpunkt passiert ist. Und auch einfach die Leute direkt damit spielerisch einfach in Kontakt kommen konnten. Also auch bei der Sommerfrische halt in Wien, dann kommt halt auch internationales Publikum, die sowohl Interesse haben und genauso Kindergartenkinder, die zufällig vorbeikommen, wo die Mutter einen Radausflug gemacht hat in Attersee. Also ich finde diese Begegnungszonen, die soll und muss es geben, sehr wirklich aus meiner persönlichen Vision einfach Leute damit einzubeziehen und einfach auch das erleben zu können, dort, wo sie gerade sind, auch örtlich, räumlich.
David.
Meine Antwort wird in eine ähnliche Richtung gehen, so ad hoc. Weil du ja gesagt hast, zwischen Wien und Salzburg, das finde ich ein interessantes Stichwort. Ich habe gerade vorgestern mit einem Veranstaltungstechniker aus Salzburg geredet, der ungefragt irgendwie so geschwärmt hat davon, dass in Linz und in Oberösterreich so eine besondere und lebendige Kulturszene ist, nämlich abseits von den großen, von der Hochkultur, möchte ich gar nicht sagen, weil diese Begriffe eigentlich langsam überwinden sollten, aber auf einer ganz anderen Ebene, das ist ja die Chance von Linz und Oberösterreich, das kommt aus einer Industriestadt her, also ganz andere Groove, Stadtwerkstatt, 80er Jahre und so, da sind ja angeblich, ich habe da noch nicht in Linz gewohnt, aber da sind die Leute von Wien gekommen und haben sie Konzerte in der Stadtwerkstatt angeguckt, weil es da zugegangen ist. Und das ist was, was ja nur Linz kennen hat, aufgrund der besonderen Umstände, die so eine Industriestadt mit sich führt. Und ich glaube, noch mehr von Hochkultur von der sogenannten Hochkultur da hierher zu propfen, damit mit Salzburg und Wien in Konkurrenz tritt, war halt nicht zielführend, sondern ich glaube, dass es auch durchaus auf dem Weg ist, dass Linz durch das, dass es ganz andere Voraussetzungen hat, ganz spezielle Nischen da besetzen kann, die Salzburger Festspiele und die Wiener Festwochen gar nicht so abdecken können.
André Zoccoli. Ich
bin da sehr dankbar für deine Antwort und Einschätzung und ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Also die Frage war nach der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur und den Schätzen, die damit zusammenhängen. Und wenn ich von Schätzen in Kunst und Kultur spreche, dann bin ich genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Ja? Und was ist das, was Linz ausmacht, was Oberösterreich ausmacht, im Gegensatz zu einer bürgerlich geprägten, mehr oder weniger Hochkultur in Salzburg oder in Wien. Ich meine, wenn man mit Personen, die in Salzburg wohnen, die wollen ja das gar nicht mehr hören und sehen die ganze Mozart-Geschichte. Ja. Und wir haben eine in die Zukunft gerichtete Kunstuni in Linz. Wir haben eine sehr, sehr vitale, freie Szene. Wir haben das Zentrum der Medienkunst eigentlich. Also Das sind tatsächlich Schätze und was es ausmacht, ist auch diese Frage des Experimentierens. Ja. In Wien hast du im Kunstbereich ein viel glatteres Parkett und Linz hat den Vorteil, dass du eben genau solche Sachen auch mal ausprobieren kannst, ein Publikum präsentieren kannst, ohne dass es sozusagen gleich die Negativs oder die Leute scheißen sie einfach weniger, sagen wir es einfach einmal so in Linz. Und das ist tatsächlich was, wenn man über Schatz spricht, natürlich auch die Frage von der Vermittlung, Vermittlungsarbeit. Und das ist das, was du auch angesprochen hast, dass das tatsächlich hier ganz, ganz wichtig ist.
Mhm. Wie geht es in 2025 weiter? Macht ihr jetzt mal, denkt ihr euch, jetzt darf Bruckner gerne mal Pause machen, jetzt mache ich was anderes, oder wird euch das irgendwie weiter begleiten?
Ich fühle mich dabei nicht übersättigt, und da war sie vielleicht sogar ein Grund dafür, weil wir vorher ein bisschen davon geredet haben, wie das Bruckner-Jahr angegangen worden ist. Ich glaube, es ist nicht angegangen worden, so wie vielleicht noch 1991 das Mozart-Jahr, dass man tausende Konzerte macht und wo Mozart gespielt wird, sondern dass da weitergedacht worden ist und ganz viele Projekte aufgezogen worden sind, die jetzt gar nicht damit zu tun haben, dass man mit dem Konzertsaal geht und das Bruckner-Symphonie hört, sondern dass es viel weiter gestreut ist und viel tiefer geht, und von dem her kann diese Beschäftigung mit Bruckner für mich gern 2025 so weitergehen.
Schon, er begleitet mich mein Leben lang und er wird mich ja weiterhin begleiten. Genau, vor allem auch die Frauen, ja, die ihm auch ja inspiriert haben, in gewisser Weise.
Der Bruckner, also ich sehe schon Genie und Wahnsinn einfach sehr nah beisammen. Ich finde das einfach ein super Motto auch für mich, also da dran zu bleiben und auch hart weiterzuarbeiten. Also Kunst ist ja auch Arbeit, und der Anton Bruckner war einfach auch sehr fleißig und eben auch, wie du schon gesagt hast, okay, Misserfolg, und dann hat er die nächste Sinfonie komponiert. Also das ist einfach das, okay, das eine ist halt jetzt nicht so angenommen worden, gut, dann setze ich nur eins drauf, es muss noch was Besseres werden, oder ich möchte vielleicht die Menschen noch mehr berühren mit der Kunst oder mit meiner Musik.
Ja, nein, jetzt reicht's einmal. Ich glaube, er hat jetzt das Grundbaustein dieser Kompositionsmethode für Tanz gelegt, und in dem Sinne, weil diese Serie jetzt sozusagen in den nächsten 10 Jahren weitergehen wird, ist er da schon mehr oder weniger präsent, aber er rückt schon ein bisschen in den Hintergrund, und das ist auch gut so.
Anton Bruckner. Bruckner, Anton Bruckner. Bruckner Jahr 2024.